Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
Heute bin ich mal wieder zu einem Roadtrip unterwegs gewesen. Ich bin nach Köln gefahren. So, und jetzt können wir überlegen, wo sind wir denn in Köln? Sind wir bei Renault, sind wir bei Dacia, sind wir bei SsangYong oder sind wir bei Toyota? Und ich kann es auflösen. Diesmal hat Alf Müller mich natürlich mit einem Kaffee gelockt und wir sind bei Toyota. Grüß dich, hi.
Hi, einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Ja, und wir beide wollen mal ein bisschen über das Thema reden, was kaufe ich mir eigentlich für ein Auto, wenn ich ein Auto jetzt haben muss. Also ich habe es von einigen Menschen gehört, die sagen, ja, mein Auto wird jetzt langsam alt oder ich muss mich mal irgendwie nach einem neuen umsehen, aber ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Ich habe vorher einen Diesel gefahren, soll ich jetzt einen Diesel weiterkaufen, soll ich einen Benziner kaufen, aber da darf ich ja irgendwann nicht mal mit rumfahren, weil die EU will ja irgendwie 35 verbieten, dass wir mit Verbrennern durch die Gegend fahren. Dieser Plug-in-Hybrid, der ist ja nicht mehr gefördert, also dann sagt die Politik ja, der ist doof, darum fördern wir das nicht mehr, Elektroautos werden auch nicht mehr gefördert. Was kaufe ich denn? Am besten eine Rakete.
Ja, eine Rakete vielleicht nicht unbedingt, aber es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie sind denn die persönlichen Bedürfnisse? Habe ich eher Kurzstreckenverkehr? Fahre ich Mittelstrecken? Fahre ich viel Langstrecken? Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur? Habe ich eine Wallbox zu Hause möglicherweise? Oder kann ich am Arbeitsplatz laden? Also von ganz vielen Einzelfaktoren hängt ab, was ist denn das richtige Antriebskonzept für mich?
Toll, ich dachte, du hast jetzt Antworten, aber da sind ja noch mehr Fragen.
Dafür haben wir natürlich auch unsere Verkäufer, die genau darauf geschult sind, wirklich erstmal die Bedürfnisse zu ermitteln. Erstmal zu wissen, wozu wird das Fahrzeug benutzt, welche persönlichen Präferenzen habe ich und seien wir offen und machen uns auch ehrlich, spielt natürlich auch der Geldbeutel eine Rolle. Und deswegen stehen wir ja auf dem Standpunkt der Antriebsoffenheit. Wir nennen das Multipath Technology. Das heißt, für jedes Kundenbedürfnis die richtige Antriebstechnik anzubieten. Das kann bereits heute im Einzelfall das batterieelektrische Auto sein oder in einer zunehmenden Anzahl von Fällen, weil immer mehr Möglichkeiten zu Hause zu laden werden geschaffen, immer mehr Möglichkeiten am Arbeitsplatz zu laden werden geschaffen, aber eben nicht nur. Wenn ich mal an den urbanen oder an Großstädte denke, mit teilweise Millionen Einwohnern, da haben sehr viele Menschen gar nicht die Möglichkeit, an einer öffentlichen Ladesäule oder einer privaten Ladesäule zu laden. Dafür gibt es dann Antriebskonzepte wie zum Beispiel Vollhybride, Plug-in-Hybride, ja, oder auch ein Brennstoffzellenfahrzeug.
Da fällt mir ein, ich war auf der VDE E-Mobility Conference und da hieß es, die E-Mobilität ist die Mobilität der Eigenheimbesitzer. Warum? Ganz einfach, weil die in der Regel eigentlich eine Garage haben oder einen Carport, sich am besten oben noch eine Photovoltaik drauf bauen können und auch so eine Wallbox, wo man eben das Elektroauto mitlädt, auch sich da installieren und dann nahezu kostenlos mit dem Strom im Auto durch die Gegend fahren können.
Ja, das ist natürlich so eine Art Vorzeigeprojekt. Wenn ich ein Eigenheim habe mit einer eigenen Garage oder einem Carport mit einer Solaranlage, dann bin ich natürlich ganz weit vorne. Aber Hand aufs Herz, wie viele Menschen können das heute schon von sich behaupten, sowas zu haben? Was tun wir mit all den Leuten, die diese Möglichkeit nicht haben? Und wir sind der Meinung, auf ein einziges Antriebskonzept zu setzen, was eben nur batterieelektrische Mobilität bedeutet, würde ja im zweiten Nachdenken bedeuten, dass wir viele Menschen eben davon ausschließen, eine moderne Mobilität sich zu ermöglichen zu vernünftigen Preisen.
Also das heißt ja mehr oder weniger, die sind aus der Elektromobilität weitestgehend schon mal raus.
Ja, zumindest die weder am Arbeitsplatz laden können noch zu Hause. Weil es ist ja wirklich utopisch von jemandem zu verlangen, dass er in einem dicht besiedelten Umfeld erstmal abends, wenn er nach Hause kommt, das eine Thema ist das Parken schon mal im Allgemeinen und dann auch noch eine freie Ladesäule zu finden. Das kann man sich auch alles schönreden. Also wenn natürlich mal irgendwann die Ladesäuleninfrastruktur so weit vorangeschritten ist, dass wir buchstäblich an jeder Ecke eine Ladesäule haben, dann mag die Betrachtungsweise eine andere werden. Aber da sind wir ja noch lange nicht.
Aus meinen Erfahrungen würde ich auch sagen, da können wir noch mal 5 bis vielleicht 10 Jahre in die Ferne gucken. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es so wirklich flächendeckend ist, wie wir das heute mit Tankstellen kennen. Aber lass mich mal in diesem Bezug gleich mal beim Plug-in-Hybriden bleiben. Das ist ja auch ein Auto, also ein Hybrid. Das heißt, der fährt elektrisch, der fährt mit Verbrennermotor, den ich aber auch an der Steckdose laden kann. Dann sind alle die das Eigenheim nicht haben und die eigene Steckdose, ja auch mehr oder weniger raus.
Nicht unbedingt, weil da wird's, also aus meiner Sicht der Dinge, muss man wirklich sagen, ist der Plug-in-Hybrid eines der unterschätztesten Fahrzeuge und es wird dem Konzept wirklich nicht gerecht, dass man ihn so quasi in den Senkel gestellt hat. Warum? Ich beispielsweise kann am Arbeitsplatz laden, das kann ich mehrfach in der Woche tun, zu Hause kann ich aktuell nicht laden, aber ich habe zumindest die Möglichkeit am Arbeitsplatz zu laden und kann dann einen großen Teil der Woche eben rein elektrisch zurücklegen, weil die Batterie meines Fahrzeugs schafft im Winter rund 70 Kilometer rein, elektrisch im Sommer bis zu 90 Kilometer. Also habe ich da schon mal die Möglichkeit, im Alltag über weite Strecken rein elektrisch zu fahren, auch wenn ich nicht immer nachladen kann. Dann habe ich aber einen hocheffizienten Vollhybriden. Also für mich persönlich mit meinem Fahrprofil und mit den Möglichkeiten des Ladens ist für mich ein Plug-in-Hybrid im Moment die beste Wahl.
Ich höre daraus, du fährst
ein? Ja, ich fahre einen RAV4 Plug-in-Hybrid.
Kritiker sagen dann, ja, das ist ja toll, das sind ja aber zwei Antriebskonzepte in einem. Also das heißt, in diesem einen Auto steckt die ganze Technologie des Verbrenners, also eines effizienten Verbrenners, und da steckt die Technologie eines Elektroautos drin. Das ist ja doof, weil das ist viel zu schwer, da schleppe ich viel zu viel Energie mit rum, also verbrauche ich auch viel mehr, sei es Strom oder sei es eben halt Benzin. Also eigentlich ist das ja nicht das Beste aus zwei Welten, sondern die Kritiker sagen, das ist das Schlechteste aus zwei Welten.
Also ich bleibe dabei, es ist das Beste aus zwei Welten, weil wenn man sich mal anschaut, ein rein batterieelektrisches Fahrzeug mit einer Reichweite, Praxisreichweite um 400 bis 500 Kilometer, da haben wir so in der Regel so um die 70 Kilowattstunden Batterien, wenn man sich mal anschaut, was das für ein Rohstoffbedarf ist und was das auch für ein Gewicht bedeutet bei dem Fahrzeug. Davon kann ich doch einige Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bauen, weil die haben ja eine wesentlich kleinere Hochvolt-Batterie. Im Falle des RAV4 sind es 18,6 Kilowattstunden und davon kann ich ja dann mehrere RAV4-Plug-in-Hybride bauen, bevor ich mal ein reines batterieelektrisches Fahrzeug baue mit einer entsprechend hohen Reichweite.
Die sind bislang eigentlich ganz gut verkauft worden. Auch Außendienstler fanden diese Autos toll, aber dann ist irgendwann von der Regierung ja die Förderung gestoppt worden und seitdem schwächelt der Verkauf ein bisschen. Also ist das gerechtfertigt, dass man sagt, Mensch, wenn die das nicht fördern, dann hat das ja schon einen Grund. Dann ist es vielleicht nicht so effektiv, wie wir alle denken, oder es ist nicht so umweltfreundlich, wie wir alle denken. Oder ist das einfach falsch? Also egal jetzt, ob die Förderung da ist oder nicht, ist das eine gute Lösung?
Naja, es steht mir ja zunächst mal gar nicht zu, die Entscheidungen der Bundesregierung zu kritisieren.
Aber doch, darfst du, weil du hast doch auch gewählt, hoffe ich zumindest. Also ich hab's.
Ja, ich habe auch gewählt, in der Tat. Nein, aber Spaß beiseite. Es ist in der Tat so, man muss wirklich unterscheiden zwischen den politischen Rahmenbedingungen, dem persönlichen Geldbeutel und der technischen Sinnhaftigkeit. Das ist so ein Dreiklang, der ist momentan recht schwierig unter einen Hut zu bringen. Wir haben eine gewisse Aufgeregtheit und wenn ich denn schon die Politik doch ein kleines bisschen kritisieren darf, dann ist das die momentane gefühlte Nichtplanbarkeit. Also es werden Entscheidungen revidiert, die werden gekippt, sie werden wieder ins Leben gerufen, neu diskutiert. Und deshalb verstehe ich völlig, dass da Menschen verunsichert sind und gar nicht so recht wissen, was sie sich denn jetzt gerade kaufen sollen. Mal losgelöst, dass es sicherlich auch im Einzelfall häufig auch eine Preisfrage ist. Was kann ich mir denn leisten, um ein modernes Fahrzeug zu kaufen, was dann auch entsprechend CO2-arm zu bewegen ist?
Lass uns mal beim Hybrid bleiben, aber nicht beim Plug-in-Hybrid. Es gibt ja auch noch den ohne Steckdose. Also im Prinzip das Auto, was du nicht nachladen kannst oder musst, je nachdem. Das ist eine Antriebsart, für die Toyota berühmt ist. Ich sag nur Prius. Da haben vor mehr als 20 Jahren viele Autohersteller drüber gelacht und gesagt, nee, das wird nie was werden. Und plötzlich sind dann irgendwann alle aufgesprungen. Erst mit einem Plug-in-Hybriden und ich beobachte jetzt, dass immer mehr, auch gerade europäische Hersteller, den Hybriden ohne den Stecker, also den Nicht-Plug-in, plötzlich neu entwickeln oder ins Programm nehmen. Also ist das vielleicht die Lösung für die Zukunft?
Es ist ein Teil der Lösung, deswegen bieten wir sie ja auch an. Es ist eben für Menschen gedacht, die sagen, ich möchte meinen alten Verbrenner, der einfach in die Jahre gekommen ist, Reparaturkosten steigen, der aber auch kraftstoffseitig nicht so effizient ist, den möchte ich ersetzen durch ein modernes Fahrzeug, einfach um modernes Fahrzeug zu fahren, aber eben auch was für die Umwelt zu tun. Und da reicht vielleicht der Geldbeutel nicht für ein rein batterieelektrisches Auto, auch mit der Problematik des Ladens im Einzelfall. Ein Plug-in-Hybride kann es vielleicht auch nicht werden, weil auch die Fahrzeuge sind ja auf der Kostenseite teurer als ein Vollhybrid, einfach wegen der großen Hochvoltbatterie. Ja, und für die bieten wir dann eben Hybridfahrzeuge an, Vollhybridfahrzeuge, die mittlerweile ja schon, ja, muss man sagen, in der fünften Generation bei Toyota wirklich sehr, sehr weit entwickelt sind, hocheffizient sind und trotzdem einen moderaten Preis haben. Also bieten wir auch da den Menschen, die sagen, ich habe jetzt nicht so das große Geld, um mir vielleicht einen Plug-in-Hybriden oder ein batterieelektrisches Auto zu kaufen. Ich möchte aber trotzdem ein Neufahrzeug haben, was effizient ist, was entsprechend CO2-arm zu bewegen ist. Ja, dann bitte ein Hybridfahrzeug.
Für Menschen, die es noch nie gefahren sind, müssen wir mal erklären, wie funktioniert das denn? Dieses Auto kann elektrisch fahren. Ja, das musst du aber nicht irgendwie umschalten oder Knöpfe drücken oder sonst irgendwas machen, sondern das macht das Auto ganz für sich alleine und es fährt bis zu, weiß ich nicht, um die 2 Kilometer maximal elektrisch in der Stadt.
Ja, da muss man vielleicht, erschrecken jetzt viele, wenn die hören, wie nur 2 Kilometer, ja, dann macht das doch alles gar keinen Sinn. Doch, ein Hybridfahrzeug ist nie dafür entwickelt worden, lange Strecken rein elektrisch zu fahren. Da ist eine kleine Batterie drin, die ist einfach recht leicht. leicht, die spart auch Ressourcen, was die Rohstoffe angeht, für die Batterieproduktion. Und die ist dafür gebaut worden, die Energie einzuspeichern, zurückzugewinnen, die sonst beim Bremsen sinnlos verpufft wäre in Form von Wärmeenergie und Verschleiß der Bremsbeläge oder beim Rollenlassen an Ampeln heran oder Bergabfahrtpassagen, kann man die Energie, die dann sinnlos einfach ja in die Umwelt entlassen worden wäre, einspeichern in die Batterie und die dann wieder benutzen zum Anfahren, wenn der Energiebedarf von der Bewegung 0 auf eine Geschwindigkeit x am höchsten ist, dann kann ich die Energie wieder benutzen. Ein genial einfaches Prinzip, völlig ausgereift, kostengünstig und sehr, sehr effizient.
Also ich habe einige Testwagen gefahren, musste ich einfach nur mal so durchhangeln, was wir hier in Roadtrip, der Autopodcast, alles gemacht haben. Es sind etliche Folgen dabei, wo ich einen dieser sogenannten Vollhybride getestet habe und ich muss sagen, ich merke immer, wenn ich so mit den Autos in der Stadt unterwegs bin, in einigen gibt es eine Anzeige, die dir anzeigt, wie viel Prozent bist du denn elektrisch gefahren auf der Fahrt. Wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, also so 70-80% ist teilweise kein Problem. Und dann denkst du auch so, ja, aber der fährt doch nur 2 Kilometer. Ja, aber es sind immer nur diese kurzen Distanzen, die das Gesamtbild dann geben. Und ich bleib jetzt mal dabei, letztens ein Corolla habe ich gefahren mit 4,1 Liter oder sowas. Also jetzt kannst du sagen, ich bin gut oder nicht. Vielleicht kommst du runter, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Das ist ein ordentlicher Wert. Ich behaupte mal, ich käme noch einen Ticken drunter, aber es sind tatsächlich realistische Verbrauchswerte. Ja, im Falle des RAV4 Plug-in-Hybrid, das ist ein großes Fahrzeug, ein Mittelklasse-SUV, wenn ich den voll beladen in Urlaub fahre nach Italien, 2 E-Bikes hinten drauf, ein bisschen unter die Decke beladen, fahre ich das Fahrzeug auf Strecke mit unter 5,5 Litern.
Da haben früher gesagt, ja, aber mein Diesel schafft das auch.
Das geht gar nichts gegen einzuwenden. Natürlich schafft das ein Diesel. Man muss natürlich in vielen Fällen heute auch noch gerechterweise den Bedarf an AdBlue mit einrechnen. Das vergessen einige. Das ist ja heute ein Standard bei den Fahrzeugen zur Einhaltung der Abgasnorm oder Abgasgrenzwerte. Also das muss man schon dazu rechnen. Also es ist ja kein Veto gegen den Diesel. Auch ein Dieselmotor hat in der heutigen Zeit noch seine Daseinsberechtigung. Wie ich es ja eingangs zum Gespräch schon gesagt habe, es ist wirklich die Möglichkeit, dass jeder das wählen kann, was auf ihn, auf seine Bedürfnisse und auf seine Vorlieben am besten passt, dass wir das den Menschen immer noch anbieten, damit sie selber die Wahl haben, was passt jetzt im Moment für mich und meine Situation am besten.
Jetzt haben wir gerade noch schon den Diesel angesprochen, fehlt nur noch der reine Benziner. Ist das auch noch eine Option oder wenn du schon überlegst, einen Benziner zu kaufen, solltest du vielleicht gleich zum Hybriden überschwenken?
Also bei Toyota sind wir da sehr stark im Hybridbereich aufgestellt. Also die reinen Benzinverbrennermotoren, die werden mehr und mehr, sagen wir mal, verschwinden vom Markt. Zumindest bei uns ist das so und werden eben vollständig ersetzt durch mindestens die Hybriden, dann die Plug-in-Hybriden, späterhin dann natürlich auch batterieelektrische Fahrzeuge, die wir jetzt schon anbieten und eben auch ein Brennstoffzellenfahrzeug, darf man ja auch nicht ganz vergessen.
Der Schwenk vom Diesel zum Brennstoffzellenfahrzeug, das ist ein Exot. Also da sieht man nicht wirklich viel auf unseren Straßen und ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwann mal aus Spaß geguckt, wo ich zur nächsten Wasserstofftankstelle fahren könnte. Es war ein Weg von 70 Kilometer, also ein Weg von 70 Kilometer zur nächsten Tankstelle ist doch schon ganz schön viel und irgendwie auch unpraktisch, oder?
Ja, das kann man natürlich ganz klar so sehen, aber die Einführung von einer Wasserstofftechnologie auch beim individuellen Verkehr oder bei der individuellen Mobilität, das ist kein Sprint, das ist wirklich auch kein Marathon, das ist ein Ultron. Ja, das heißt, man muss da wirklich sehr viel Geduld mitbringen, jetzt auch als Hersteller da am Ball zu bleiben und es ist wirklich ein Lichtblick zu sehen, dass auch mittlerweile in der Europäischen Union die Erkenntnis gereift ist, dass wir im Wasserstoffbereich viel mehr tun müssen, als wir es bis jetzt getan haben. Konkretes Beispiel, am kompletten europäischen Fernstraßennetz werden in den nächsten Jahren überall Wasserstofftankstellen entstehen und zwar alle in Entfernungspunkten von 200 Kilometer am kompletten Fernstraßennetz in der EU. Das Land Nordrhein-Westfalen hat gerade 7 neue Wasserstofftankstellen mit Fördergeldern ermöglicht, die auch wieder die Tankstellen oder die Infrastruktur des Tankstellennetzes deutlich verbessern. Also da ist noch ein weiter Weg zu gehen, das ist keine Frage, aber man merkt jetzt wirklich eine richtige Aufbruchstimmung in dem Bereich, insbesondere im Nutzfahrzeugsektor, wo mehr und mehr Hersteller jetzt wirklich auch auf die Brennstoffzelle setzen.
Ich habe vor einigen Wochen irgendwas gelesen, dass einige Kraftstoffhersteller oder Tankstellennetze gesagt haben, wir haben zwar so eine Wasserstofftankstelle, aber die bauen wir ab, die wird nicht genutzt. Ist das vielleicht mal so ein kleiner Knick, dass man hinterher merkt, oh, wir brauchen die doch?
Ja, ich denke, das ist jetzt erstmal das Schaffen einer Diskussionsgrundlage. Die Problematik muss auch mal erläutert werden. Es gibt sicherlich Wasserstofftankstellen, die rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten defizitär arbeiten und es ist natürlich unternehmerisch nachvollziehbar, dass man sagt, es macht keinen Sinn, eine Tankstelle zu betreiben, die unter einem Summenstrich Geld kostet. Deswegen sind jetzt alle angehalten, sich an einen Tisch zu setzen, also alle Player in diesem Bereich, um zu sagen, wie können wir jetzt die Zeit bis zum weiteren Ausbau des Tankstellennetzes so gemeinsam gestalten, dass eben die bisherige Infrastruktur erhalten, nicht nur erhalten bleibt, sondern eben auch weiter ausgebaut wird. Also das war eher so als kleiner Hilferuf zu verstehen, zu sagen, liebe Leute, lasst uns bitte alle an einen Tisch setzen, damit wir dann eine Lösung für uns schaffen können.
Lass uns mal über noch eine Antriebsart reden. Wir haben gerade über Wasserstoff geredet. Das ist ja ein Gas. Es gibt doch noch die Gasantriebe. Also es gibt Erdgasantriebe, es gibt Autogasantriebe. Wie siehst du das?
Es gibt ja Erdgasantriebe, es gibt ja Flüssiggasantriebe. Die fristen aus meiner Sicht der Dinge eher so ein Nischendasein. Sie sind schon viele Jahre am Markt, aber den Riesendurchbruch ist denen nie gelungen. Jetzt kann man natürlich sagen, ist dem Wasserstoff auch noch nicht gelungen, aber der steht ja gerade in den Startlöchern und startet durch.
So, ich hoffe jetzt, dass wir zumindest mal ein bisschen Licht ins Dunkel für dich gebracht haben. Wenn du jetzt aber Fragen hast und sagst, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe so viel erzählt, was brauche ich denn jetzt für ein Auto? Ralf, was machen wir denn? Wie kommen wir denn jetzt an die Lösung? Was ist das richtige Auto für unseren Einsatzzweck, für unseren Geldbeutel, vielleicht für unsere Wohnsituation? Wie finde ich das raus?
Ja, da führt der Weg wirklich zum Fachhändler, in unserem Fall zum Toyota-Vertragshändler. Wir haben geschultes Verkaufspersonal, die genau darauf geschult sind, wirklich die richtigen Fragen zu stellen und herauszufinden, mal losgelöst davon, welches Fahrzeug man jetzt optisch ansprechend findet, wie ist denn das individuelle Bedürfnis des Kunden? Was für ein Fahrprofil hat der Kunde, was für Wünsche, welche Transportanforderungen hat er an das Fahrzeug? Und daraus kristallisiert sich dann eben in der Beratung heraus, welches Antriebskonzept empfehlen wir denn diesem Kunden?
Du kannst es ja jetzt nur für die Toyota-Händler beantworten, die sind wirklich geschult und setzen sich dann auch mit mir mal eine Stunde in die Ecke und diskutieren mal, was passt denn wirklich zu mir und haben dann vielleicht ein Auto, was ich dann vielleicht vorher noch nie gefahren bin, sei es ein Plug-in-Hybrid oder überhaupt ein Hybrid, und geben mir das Auto dann in die Hand und sagen, fahr doch erstmal damit.
Ja, da darf ich auch eine Lanze mal für die gesamte Automobilbranche brechen. Also nicht nur Toyota-Händler oder Verkäufer sind geschult. Es gibt das Programm des zertifizierten Automobilverkäufers, das ist herstellerübergreifend. Das ist wirklich ein sehr, sehr wertiges Zertifikat, weil es einfach nachweist, dass die Verkäufer eine entsprechende Qualifizierung haben, die Fachkenntnis haben, die Fachkompetenz haben. Und die gibt es nicht nur bei Toyota, aber eben auch bei Toyota. Und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass unsere gesamte Händlerschaft da sehr gut geschult ist. Und gerade wenn wir über Hybride und Plug-in-Hybride sprechen, das ist dann wieder unser großer Pluspunkt, weil das machen wir jetzt mittlerweile seit Anfang der 2000er Jahre. Also da sind wir wirklich voll Profis. Und deswegen empfehle ich den Gang zum freundlichen Toyota-Vertragshändler. Und die werden das richtige Antriebskonzept empfehlen.
So, und dann machen wir ganz einfach. Ich packe einfach mal so einen Link in die Shownotes, da kannst du draufklicken, da siehst du, wo der nächste Händler ist und kannst dann auch gleich eine Probefahrt vereinbaren oder auch mal fragen, ob dieses Auto, was dich da interessiert, vielleicht zu dir passt. Das soll es eigentlich mal für mich heute gewesen sein. Ich guck mal, dass ich hier noch einen Kaffee kriege und dann werde ich auch mal wieder nach Hause fahren. So, dafür erstmal vielen Dank, lieber Ralf, vielen Dank für den ersten Kaffee und ja, dann sehen wir uns bald hoffentlich wieder.
Ja, lieben Dank, Thorsten, und lieben Dank an die Zuhörerschaft.
Das war Roadtrip. Der Autopodcast mit Thorsten Tromm.